Jetzt also direkt weiter mit der Formel 1 in Saudi-Arabien. Teil 3 vom Dreifachschlag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir sind noch immer mittendrin in der Hochphase der Formel 1 und doch noch gleichzeitig immerhin in der Anfangsphase der Formel 1, auch wenn es sich fast schon anfühlt, Inga Stracke, als wäre die Saison halb rum. Teil 3 eines Dreifachschlages und es geht erst so richtig los und trotzdem ist schon unheimlich viel passiert und trotzdem, Inga, gibt es auch schon, obwohl wir noch so früh in der Phase der Saison sind, wieder mal Abwanderungsgerüchte um Max Verstappen. Kaum hat er den großen Preis von Japan in souveräner Art und Weise gewonnen, gibt es in Bahrain dann den Rückschlag aller Rückschläge. Nichts läuft zusammen, das Auto ist zu langsam, das Team ist zu fahrig und verpfuscht gleich zwei Boxenstopps und direkt danach soll es dann angeblich wieder neues Benzin in die Wunden gegeben haben, in die Wunden eines möglichen Teamwechsels von Max Verstappen. Jetzt soll es so ausschauen, als würde er bei Aston Martin Fernando Alonso in Rente schicken. Was ist denn da dran? Warum ist Bahrain so fürchterlich in die Binsen gegangen und hat Max Verstappen jetzt endgültig die Nase voll von seinem Arbeitgeber?
Nein, also erstens glaube ich das nicht, um deine letzte Frage zu beantworten. Aber es hilft natürlich, wenn man als Fahrer, auch wenn es vielleicht um Nachverhandlungen geht oder einfach um seine Position zu festigen oder um zu sagen, hey, Moment mal, ich will jetzt hier noch ein paar Forderungen ans Team stellen, in puncto Teamkollege, in puncto Auto, in puncto was auch immer. Da hilft das natürlich, wenn man ein bisschen Druck machen kann. Wenn man aber einen Vertrag bis 2028, Ende 28 hat, dann ist man ja quasi gesetzt und kann keinen Druck machen. Also spielt sowas vielleicht ein bisschen in Taktik und Verhandlungstaktik mit rein. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz klar, dass einmal Verstappen, aber auch Red Bull selbst nicht zufrieden sein können mit dem, wie es in Bahrain gelaufen ist. Allein schon, ja, und jetzt ist mir mein Zettel weg mit den ganzen Standplätzen und allen. Ich weiß gar nicht mehr alles. Es ist schon wieder die,
Aber trotzdem,
wie du sagst,
wie kann es denn so fürchterlich schieflaufen von einem Rennen aufs andere, wo erst einmal er in Japan ja tatsächlich in Tateinheit mit dem Auto eine Klasse für sich gewesen ist und dann in Bahrain nichts, aber auch gar nichts zusammengelaufen ist. Man muss ja nicht nur sagen, das Auto war nicht mehr so gut, dass er daraus eigener Kraft hätte gewinnen können. Das haben wir ja vorher schon antizipiert in unserem Vorschau-Podcast, weil wir gesagt haben, okay, die Streckencharakteristik sorgt für mehr thermischen Reifenverschleiß und damit hat McLaren wieder den entscheidenden Vorteil. Gut, das ist das eine. Das andere ist aber ja, wie kann denn ein Team wie Red Bull, das immerhin ja diverse Male Weltmeister geworden ist und eine gute Infrastruktur hat, wie können die denn die Boxenstopps vermurksen wie das letzte Clio Cup Team?
netter Vergleich, die armen Leute im Clio Cup. Also insgesamt war schon Probleme mit dem Auto. Dann ist eines kristallisiert sich immer mehr raus. Die Qualifikation ist dieses Jahr streckenabhängig, aber grundsätzlich noch entscheidender als letztes Jahr, weil das Feld noch enger zusammengekommen ist. Das heißt, gerade auf Strecken, wo Überholen halt nicht so super duper ist, da musst du einfach in der Quali vorne sein. Und das hat ja schon mal bei Red Bull eben nicht so wahnsinnig gut geklappt. Hat sich Piastri die Pole Position gesichert. Dann gab es ja noch das Hin und Her. Eigentlich war Russell Zweiter. Der hat dann aber Strafplätze bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Wochenende ist ja schon eine Weile her. Also beim Start sah es schon nicht für Max Verstappen rosig aus von Startplatz 7. Das ist nicht, ist es alles andere als optimal. Und dann hat er einfach berichtet, dass in Bahrain das Reifenthema halt ein sehr entscheidendes war. Das hatten wir ja auch vorher schon besprochen. Bahrain ist, wie du sagtest, reifenfressend und das taugt dem Red Bull überhaupt nicht. Und ich denke, dass das in Saudi wieder anders sein kann, denn die Strecke in Saudi ist sehr schnell, sehr schnelle Kurven und das, obwohl es ein Stadtkurs ist, aber eben auch nicht so reifenfressend, sondern eher hart für die Bremsen.
Ja, das ist alles richtig, alles vielleicht mutmachend, aber trotzdem bleibt für mich die Frage, warum konnten diese Boxenstopps dermaßen amateurhaft verrutschen?
Das passiert, das sind ja auch nur Menschen. Und ich glaube, wenn dann so viel Druck ist und sie sehen, oh Mann, es läuft nicht richtig, ja. Ich meine, Max Verstappen hatte auf den harten Reifen so viele Probleme, dass sogar Jack Doohan im Alpin mit dem Weltmeister souverän kämpfen konnte. Das war echt heftig und bitter. Und dann stehst du da in der Box und denkst, oh, jetzt müssen wir alles richtig machen. Und unter dem Druck passiert halt auch mal was.
Und dann gab es natürlich im Nachhinein das für mich ein bisschen überbewertete Treffen zwischen Raymond Vermeulen, dem Manager von Max Verstappen, und Dr. Helmut Marko. Und dann auch danach noch eine zu einer Krisensitzung aufgebauschte Besprechung von Christian Horner, dem Teamchef, mit den entscheidenden Leuten, mit Pierre Vacher, dem technischen Direktor, und auch mit dem Einsatzleiter des Teams, dem obersten Renningenieur sozusagen. Danach wurde reingelesen, Raymond Vermeulen, der Manager, hätte Dr. Helmut Marko in den Senkel gestellt, hätte gesagt, das sei jetzt endgültig alles Feierabend, und so ginge es nicht. Und das andere sei eine Krisensitzung gewesen zwischen eben Horner, Vacher und den Einsatzkräften rund um Paul Monaghan. Wir sind lange genug in der Formel 1 dabei gewesen, um zu wissen, dass ein Team, das Weltmeister geworden ist, also erst einmal, dass jedes Team nach jedem Rennen unmittelbar eine Nachbesprechung einberuft. Egal ob gewonnen oder ob letzter geworden, egal ob mit Rundenvorsprung gewonnen und ob der Fahrer schon besoffen ist vom Siegertreppchen, es gibt trotzdem ein Debrief. Und zwar eines, das in Ernsthaftigkeit kaum mehr zu überbieten ist. Das könnte im Finanzamt nicht röger sein, so ein Debrief, als es da ist. Und dass dann natürlich das Team Red Bull mit dem Anspruch, den man hat, sich hinsetzt und nachher zusammensetzt und sagt, wie konnte das passieren? Woran hat es gelegen? Das ist doch ganz logisch. Da ist doch keine Krisensitzung, sondern das ist doch das ganz normale Vorgehen eines Formel-1-Teams. Und dass der
Ja.
Manager eines Fahrers natürlich sagt, sein äußerstes Missfallen zum Ausdruck bringt gegenüber dem, der ihm das vermeintlich eingebrockt hat, nämlich der sportliche Leiter von Red Bull, auch das finde ich jetzt nicht so weiter ungewöhnlich.
Ja, und ich bin mir auch sicher, wenn Raymond das gemacht hat, dann hat er mit Sicherheit auch nicht nur mit Dr. Marko gesprochen, sondern auch mit Christian Horner und mit allen anderen Verantwortlichen. Die Frage ist trotzdem, wie sehr merken die Bullen, dass Adrian Newey fehlt? Wie sehr merken sie das jetzt? Und auch zum Beispiel, wie sehr merken Sie, dass ein extrem erfahrener Mann aus dem Team mit Jonathan Wheatley abgegangen ist und ja jetzt schon bei Sauber Audi ist? Das ist der Jonathan zum Beispiel war derjenige, der sehr intensiv in diese ganzen Prozesse im Team eingebunden war. Der diesen Boxenstopp, der hat auch zum Beispiel, die haben doch letztes Jahr einmal Boxenstopp im Dunkeln geübt. Weißt du noch? Wir haben darüber gesprochen, dass sie quasi wirklich erstmal mit Masken und Augen zu und dann tatsächlich im Stockfinsteren einen Boxenstopp gemacht. Den haben die, glaube ich, mit Infrarotkameras gefilmt. Und der war noch trotzdem super schnell. Das sind so alles so Sachen. Und ich weiß, Jonathan kam ursprünglich mal von Benetton. Da haben die geübt und geübt und der hat das, diesen Drill eingeführt. Ich bin mir sicher, dass die jetzt nicht aufgehört haben zu üben, wenn er weg ist. Aber ich frage mich schon, was das mit dem Team macht, dass solche Leute weg sind.
Naja, es ist natürlich schon irgendwie, es fehlt die Führungsfigur, an der man sich quasi orientiert, wie man es zu tun hat, und die auch den Ton vorgibt, wie man es zu tun hat. Das wird im technischen, in der technischen Abteilung genauso sein, wie auch in der Admin, in der von der, ja, administrativ ist das falsche Wort, von der Rennumsetzung her, von der reinen Rennumsetzung her. Da fehlt in beiden Abteilungen fehlt die Führungskraft, würde ich mal so sagen. Das ist vielleicht vergleichbar, als wenn ein Fußballtrainer nicht entlassen wird mangels Erfolg, sondern wenn ein Fußballtrainer sich entscheidet zu gehen und sagt, mein Co-Trainer bleibt aber da und der Zeugwart bleibt auch da. Aber es fehlt dann trotzdem, obwohl der Co-Trainer derselbe ist und der Zeugwart dasselbe macht, was er vorher auch gemacht hat, fehlt dann eben vielleicht doch so eine Art Leithammel im positiven Sinne, der dem Ganzen eine Richtung gibt, der dem Ganzen eine Führung und eine Struktur gibt. Ist im Fußball so, ist in jedem Unternehmen wahrscheinlich auch so, wenn da ein Abteilungsleiter oder gar der oberste Obermufti weggeht, dass dann erst einmal sich so etwas wieder neu finden muss über eine gewisse Zeit hinweg.
Das kann schon sein. Also jetzt mit dem Blick auf Saudi ist es so, dass das schon alles ein bisschen anders ist. Und ich denke, gerade wenn wir nochmal auf das Thema Reifen zu sprechen kommen, in Bahrain waren es die Hinterreifen, die stark beansprucht wurden. In Jeddah sind es jetzt die Vorderreifen. Es weht auch ein leichter Wind, der ab und an den Wüstensand mitbringen kann, wie in Bahrain. Aber eben nach den ersten Trainings wird die Strecke relativ schnell dann sozusagen sauber gefahren. 70 bis 80% werden mit Vollgas gefahren. Da muss der Kurs dann auch sauber sein. 27 Kurven. Es sind die meisten im ganzen Jahr. Die meisten sind eben, oder es sind, ja, es sind die meisten im ganzen Jahr. Und die meisten davon sind Medium bis High Speed.
Ja, und das führt uns gleich zum nächsten Thema, Medium- und High-Speed-Kurven, nämlich zu Ferrari. Ich glaube, wir können mal als gesichert davon ausgehen, dass McLaren vorneweg galoppieren wird. Und dann können wir gleich noch uns meinetwegen darüber streiten oder auch nicht, ob Piastri wieder klar die Nummer eins ist im Vergleich zu Lando Norris. Aber ich möchte erstmal für Folger. Red Bull wird besser dastehen als auf dem Kurs von Bahrain, sagst du. Ich glaube auch, dass Ferrari besser dastehen wird, denn Ferrari hat ja bereits nach Bahrain ein Upgrade gebracht, ein vorgezogenes Upgrade, eine neu ausgekleidete Form des hinteren Unterbodens, sowohl was den Winkel des Diffusordachs oder der Diffusorseite angeht, als auch, wenn man von hinten reinschaut, von vorne reinschaut, der Art, wie der Diffusor nach hinten ansteigt in der Mitte. Da gibt es einen anderen Winkel. Ist nicht so biegsam, wie es sein sollte, die Hand, aber trotzdem, es gibt einen anderen Winkel. Und das soll ein Manko ausmerzen, das sie gehabt haben, dass sie das Auto tiefer fahren müssen, als es eigentlich die Konstruktion vorgesehen hat, die Konstruktion der Aufhängungsgeometrie vorgesehen hat. Sicherlich eine Spätfolge dessen, dass sie die Philosophie der Aufhängungsgeometrie, Pushrod oder Pullrod, geändert haben für dieses Jahr und dass sie dann gemerkt haben, so wie es ursprünglich geplant war, funktioniert es nicht im Ernstfall, funktioniert es in der Simulation, aber nicht im Ernstfall, wenn Bodenwellen und unterschiedliche Winde mit dazukommen und die Art, wie das Auto runtergedrückt wird, beeinflussen. Darum gibt es jetzt einen neuen Unterboden, der das Auto ein bisschen höher oder der die Aerodynamik des Autos so zum Funktionieren bringen soll, dass sie auch dann noch hinhaut, wenn das Auto mit einer etwas höheren Bodenfreiheit eingestellt ist. In Bahrain ist das zum ersten Mal erprobt worden. Charles Leclerc sagte, in den Kurven, die relevant seien, nämlich die eher schnelleren in Bahrain, hätte das auch im Verlauf der Through-Corner-Balance, so hat er es genannt, einen Fortschritt bedeutet. Über die Rundenzeit hätte es sich nicht ausgezahlt, weil es dort im Verhältnis zu wenig von diesen schnellen Kurven gegeben hätte. Von diesen schnellen Kurven gibt es jetzt aber, du sagst es, in Saudi-Arabien eine ganze Menge. Da funktioniert also dann hoffentlich das Update des Ferrari.
Ja, also das sagt auch Charles Leclerc, dass er eben davon ausgeht, dass auf einer Strecke wie Jeddah dieses Upgrade wirklich einen größeren Unterschied macht als in Bahrain. Aber wie viel das ist und ob das reicht, McLaren herauszufordern, weiß er noch nicht aus eigenen Angaben. Er sagt, wir sind auf dem richtigen Weg, wir gehen in die richtige Richtung und wir kommen näher an McLaren heran. Hoffentlich ist das jetzt das Wochenende, an dem wir wieder zurück an die Spitze kommen. Das sind doch schon sehr optimistische Worte von Leclerc, der eben hier mit diesem Unterboden auch sagt, dass sie im Bahrain genau die Zahlen bekommen haben oder die Werte und Daten bekommen haben, die sie erwartet haben. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit, wo alles im Windkanal getestet werden muss, an Computern und Simulatoren und nicht auf der Strecke getestet werden kann, extrem wichtig, wenn sich dann die Daten, die sie auf der Strecke gewinnen, mit denen gleichen, die sie haben wollen und die sie eben auch virtuell schon hatten.
Wird denn damit Ferrari jetzt neuer ärgster Verfolger von McLaren? Oder kann da Mercedes wiederum davor grätschen? Mercedes haben wir ja nicht zuletzt in der Technikgeschichte in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk schon eindrucksvoll rausgearbeitet. Braucht immer eine ganz gewisse Bodenfreiheit, damit das Auto wirklich funktioniert. Das hat sich ja nun auch in den ersten Grand Prix gezeigt, dass es längst kein konstantes Auto über alle Streckentypen hinweg ist. Und Ferrari könnte jetzt mit diesem neuen Upgrade auch durchaus den Sprung geschafft haben, Mercedes tatsächlich konsequent hinter sich gelassen zu haben.
Wobei Mercedes natürlich auch nicht schläft und nicht geschlafen hat. Darauf müssen wir auch noch kommen. Aber Charles Leclerc hat das ganz süß gesagt. Er sagt, Baby Steps, also Babyschritte, die gehen sie jetzt bei Ferrari. Ganz kleine Baby Steps. Also war sehr süß formuliert. Er will natürlich sich auch noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und versucht da so ein bisschen vorsichtig optimistisch zu sein, was natürlich prima ist. Aber wie gesagt, eben, auch bei Mercedes haben die sicherlich nicht geschlafen, was sie auf jeden Fall machen müssen. Die müssen mal gucken, dass wenn denn alles klappt, dass es dann auch klappt. Und nicht wie in Bahrain eben die super Startplätze rausfahren und dann Startplätze wieder verlieren. Das ist natürlich blöd.
Woran liegt das dann bei denen?
Materialkontrolle, Prüfung, ich weiß es nicht. Also es waren ja schon Technikprobleme, die sie in Bahrain hatten. Und Russell sagt selbst, er glaubt, dass vor Barcelona im Anfang Juni kaum ein anderes Team als McLaren wirklich souverän die Chance auf den Sieg haben wird. Und das sind schon auch deutliche Worte, ne?
Das heißt aber auch, der geht eigentlich, reitet so in Richtung dessen, was Red Bull ja schon immer sagt. In Barcelona gibt es den neuen Flügel, die neue Verschärfung der Biegsamkeitsregeln des Heckflügels quasi. Und dann ist's vorbei mit der McLaren-Herrlichkeit. Da finde ich ein Zitat von Lando Norris sehr, sehr interessant, der gesagt hat, was jammert Red Bull eigentlich die ganze Zeit rum? Die hätten jetzt 1,5 Jahre Zeit gehabt, auch das zu bauen, was wir erfolgreich gebaut haben. Hätten Sie das mal gemacht, dann bräuchten Sie jetzt nicht über die Legalität rumzujöseln.
Ha, ja. Aber warum wird es dann wieder verschärft ab Barcelona, wenn das so ist?
Tja, aber
Also.
trotzdem hat er ja durchaus recht zu sagen, selbst wenn es dann jetzt verschärft wird, hat Red Bull oder haben alle anderen ja eigentlich die Zeit schon ein bisschen verdödelt, anstatt zu sagen, solange es noch erlaubt ist, müssen wir halt in Gottes Namen nachrüsten, auch wenn wir nicht finden, dass es richtig ist. Wenn wir uns da in der Grauzone bewegen und dann die Leute, die die Grauzone entdeckt haben, schlagen wollen, dann müssen wir halt in dieselbe Grauzone schießen, koste es, was es wolle, anstatt immer nur zu lamentieren.
Ja, wobei Lando Norris im Moment auch andere Probleme noch hat,
Was?
als vorsichtig gesagt, als sich jetzt darüber auszulassen, was Red Bull tun und lassen sollte oder was Max Verstappen sagen oder nicht sagen sollte. Da gehen schon die Psychospielchen los und irgendwie habe ich das Gefühl, als würde der liebe Lando, so nett er ist, in jedes Fettnäpfchen und in jede Falle reintreten, in die man nur reintreten kann. Und ob ihm das so gut tut. Jetzt gibt es tatsächlich schon etliche Leute, die sich Gedanken machen, ob diese ja schon fast Selbstgeißelung von Lando Norris, gerade nach dem Bahrain Grand Prix, wo er immer sagt, ach, ich habe alles falsch gemacht und das war gar nicht gut und so, ob das so gut ist für ihn und auch für seine mentale Stärke, während auf der anderen Seite ein ja, neuer Iceman entsteht, würde ich ihn fast schon taufen, mit Oscar Piastri, der sich zwar freut, so, ja, schön, dass wir gewonnen haben, feiern tun wir nicht, wir haben das nächste Rennen nächste Woche und damit ist das Thema für ihn erledigt.
Ja, Piastri lebt da ein Vorbild nach. Gut, das ist mit Sicherheit nicht sein Vorbild, aber ich kenne das von einem guten Bekannten von mir, Frank Bieler, der 5-mal Le Mans gewonnen hat, der deutsche Tourenwagenmeister war, der eigentlich auch immer nach den Rennen relativ emotionslos seine Siege zur Kenntnis genommen hat. Und dann aber auch irgendwann, als ich ihn mal gefragt habe, warum ist denn das eigentlich so? Warum freust du dich nie, wenn du was gewonnen hast? Sagt er, ich freue mich dann schon, aber für mich ist das die Bestätigung der ganzen Arbeit, die ich da vorher reingesteckt habe. Das ist jetzt nicht so, dass ich von der Freude übermannt wäre und völlig überraschend dieser Sieg mich da zum Jauchzen bringen würde, sondern es war für mich irgendwie immer klar, dass wenn ich so hart arbeite, dann wird das Ergebnis sein und dann ist dieser Sieg die logische Konsequenz dessen. Also nichts, um da positiv gesagt aus der Haut zu fahren, sondern einfach nur die logische Konsequenz. So ähnlich macht es ja nun auch Oscar Piastri, der das Ganze relativ nüchtern zur Kenntnis nimmt, der hinter den Kulissen extrem viel arbeitet, der hinter den Kulissen auch extrem geschickt darin ist, das Team auf seine Seite zu bringen und zu zeigen, dass er der Bessere ist im Vergleich zu Lando Norris. Und das hat er, glaube ich, schon geschafft. Also es gibt, glaube ich, bei McLaren keinen mehr, inklusive Lando Norris, der noch glaubt, dass Lando Norris der bessere Fahrer sei als Oscar Piastri.
Das hast du jetzt aber sehr hart gesagt. Also wenn das so ist, dann wäre es natürlich wirklich schlimm für den Lando, wenn er da nicht mehr dran glaubt. Aber es ist schon so, dass sie auch zum Beispiel Experten und ehemalige Piloten wie David Coulthard Gedanken machen, sagen, ich bin zwar für Ehrlichkeit, aber wenn du dir mit Ehrlichkeit eine Blöße gibst, ist das nicht quasi nicht sehr förderlich. Wenn du um Poker ein gutes Blatt hast, tust du auch nicht sofort grinsen über das ganze Gesicht. Und wenn du ein schlechtes Blatt hast, fängst du nicht an zu heulen. Also er sagt, er fände das Ganze ein bisschen unbehaglich. Lando Norris sei schon ein toller Rennfahrer, führt ja nicht durch Zufall die WM an. Aber er sieht, also Coulthard sieht jetzt Bahrain eher als Ausrutscher. Und Lando solle sich nicht ständig selber so zermartern deswegen.
Ja, ist die Frage, gibt es ein zu nett für die Formel 1? Ich glaube ja. Wenn du sagst, du bist einfach zu offen, zu ehrlich, zu umgänglich. Ja, Max Verstappen geriert sich schon seit Jahren erfolgreich. Ich will nicht sagen als Ekel Alfred 2.0, aber zumindest doch als sehr, sehr direkter Mensch und hat sich jetzt ja gerade in diesem Jahr noch mal mehr zurückgenommen. Ich glaube auch als eine Konsequenz aus dessen, dass er da in England ausgepfiffen worden ist. bei dieser wunderlichen Stadionveranstaltung, aber auch sonst bei der ganzen Kritik und bei der ganzen Art, wie momentan auch über seinen Teamwechsel spekuliert wird. Je mehr über ihn gesprochen wird, desto mehr zieht er sich in sich selbst zurück momentan und sagt einfach nur, konzentriere mich auf die Fahrerei und konzentriere mich darauf, das Auto möglichst besser zu machen. Und alle anderen, die ganzen Nebenkriegsschauplätze, die interessieren mich überhaupt nicht. Da kümmere ich mich gar nicht mehr drum und die kommentiere ich jetzt auch gar nicht mehr. Wobei er doch in letzter Zeit oder in den Vorjahren quasi zu allem seinen Senf dazugegeben hat. Nicht negativ gemeint, sondern er hatte ja durchaus zu allem eine Meinung und zu vielem auch eine Meinung, die ich geteilt habe und eine konstruktive, nachvollziehbare Meinung. Mittlerweile hat er zu nichts mehr eine Meinung, zumindest äußert er sie nicht mehr, konzentriert sich auf sich selbst und gibt da schon ein bisschen den Stinkstiefel.
Ja, aber es ist doch okay. Ich
Ja,
meine,
natürlich, das meine ich ja.
ich kann das voll nachvollziehen und ich finde es auch völlig okay. Er hat ja schon hier und da schon nochmal Bemerkungen gemacht, aber wenn du halt dann auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so die Jahre, Jahrzehnte durchgehe und jeden Fahrer, bei dem es mal schief gelaufen ist und ich den interviewt habe und gefragt habe, so abhaken und nach vorne schauen, ja, absolut. Ich hätte am liebsten schon gleich morgen wieder das nächste Rennen. So, das ist so der Ton, den du eigentlich von allen überall hörst, oder? Und dann kommt halt ein Lando Norris und der sagt, ich musste mich in den vergangenen Tagen, das hat er jetzt in Jeddah gesagt, ich musste mich in den vergangenen Tagen dazu zwingen, eine positive Sicht zu finden in meiner Situation. Ich brauchte die Zeit, ich musste mich neu einstellen und hätte ich gekonnt, dann hätte ich lieber jetzt noch mehr Zeit gehabt. Ich kenne keinen Fahrer, der sowas sagt, sondern alle wollen sie sofort, tschak, wieder sich in die Arbeit stürzen, wieder ins Rennen fahren und weiter. Und Lando Norris muss sich erstmal wieder positiv einstellen und braucht dafür eine Woche.
Klingt nicht gerade, als sei der wirklich mit allen Wassern gewaschen genug und für die Formel 1 reif genug, für die absolute Weltspitze der Formel 1 reif genug, abgebrüht zu sein. Kommt mir auch ein bisschen so vor, wie Rubens Barrichello phasenweise mal gewesen ist bei Ferrari gegen Michael Schumacher, als man den ja durchaus als Heulsuse abqualifiziert hat und das auch genauso negativ gemeint hat, wie ich es gerade gesagt habe. Und da hat ja auch Rubens Barrichello sich selbst in eine Abwärtsspirale hineingeredet, aus der er dann auch nie wieder rausgekommen ist. Selbst später dann in der Zeit, als er bei Brawn gefahren ist und überlegenes Material gehabt hat, war er zwischendurch mal schneller als Jenson Button. Aber insgesamt, als es darauf ankam, war der immer noch so gebrochen von der Ferrari-Zeit, in die er sich selbst reingelabert hat, in diesen gebrochenen Zustand, dass er da nicht Weltmeister geworden ist, obwohl er eigentlich das Zeug dazu gehabt hätte. Und Lando Norris ist jetzt so ein bisschen wieder so eine Reinkarnation von Robinho.
Das hat natürlich nochmal 3 Schritte weiter gedacht, aber ja, ich erinnere mich an Rubens, der dann auch ab und an tatsächlich Tränchen verdrückt hat, ob es gut oder schlecht gelaufen ist. Aber ein ganz sympathischer Mensch, abgesehen davon. Bei Lando Norris ist es wirklich so, dass er halt auch sehr offen damit umgeht. Jetzt muss man damit bedenken, dass McLaren, heißen die Mind, auf jeden Fall McLaren unterstützt eine Charity, die für Mental Health in England einsteht. Und vielleicht hat sich der liebe Lando das zu sehr zu Herzen genommen und meint, er muss jetzt quasi to wear his heart on his sleeve, wie der Engländer sagt, also quasi mit allem gleich hausieren gehen. Er hat nämlich auch noch weiter geredet. Ich habe am Anfang gewonnen, ich stand auf dem Podium, ich weiß, ich nutze das Potenzial des Autos nicht normal, ich kann nicht glücklich sein, ich bin hart zu mir selbst. In 95 von 100 Situationen ist das richtig. Ich habe es so also zur Titelführung geschafft. Ich gebe aber zu, dass das bei mir mit dem Negativen auch manchmal zu viel werden kann. Ich mich verkopfe und deswegen muss ich mich aktiv auf das Positive fokussieren. Das ist natürlich zum einen gut, dass auch ein Formel-1-Fahrer sowas so offen zugeht. Auf der anderen Seite sind das immer noch Gladiatoren. Es sind die Heroes, die da oben auf dem Treppchen stehen. Es sind auf der anderen Seite auch Leute, Sportler, die Millionen, richtig viele Millionen verdienen. Sebastian Vettel hat jetzt im Vorfeld des Jeddah Grand Prix gesagt, dass er es gut findet, dass jemand wie Lando auch mal quasi zeigt, dass Rennfahrer auch nur Menschen sind.
Ja, Sebastian Vettel hätte ja auch Robert Habeck gewählt.
Da sage ich jetzt nichts zu. Ist ja ein Formel-1-Podcast, kein Politik-Podcast.
Aber trotzdem, also da ist, glaube ich, irgendwie schon ein bisschen eine gewisse Realitätsferne zu spüren mittlerweile bei Sebastian Vettel, der ja auch tatsächlich immer noch glaubt, dass er einen Weg zurück in die Formel 1 findet. Auch da ist er ja der Einzige, der das glaubt. Deswegen sind die Meinungen von Vettel, glaube ich, wenig repräsentativ momentan. Da sind andere Experten deutlich näher dran, sowohl an der Psyche als auch an der aktuellen Formel 1.
Wobei Sebastian Vettel ja jetzt gerade wieder ganz aktiv ist und ein Go-Kart-Rennen mit 20 jungen Frauen in Jeddah veranstaltet hat, um mit denen zu trainieren, um zu zeigen, hier gibt es junge Frauen, die in Saudi-Arabien im Motorsport durchstarten wollen und er unterstützt die. Nennt sich Race for Women mit dem sogenannten, mit diesem Hashtag auch. Ist selbst ins Auto gestiegen, Sebastian Vettel, um diesen jungen Mädchen und Frauen zwischen 14 und 24 auch mal zu zeigen, wie man das macht, Grundlagen in Fitness und allem Möglichen.
Ja, schönen Gruß. Es gibt schon seit längerer Zeit einige Frauen in Saudi-Arabien, die durchgestartet sind im Motorsport. Die fahren nur nicht Rundstrecke, sondern fahren Marathon-Rallye, tun das ausnehmend erfolgreich. Eine von denen hat sogar eine Etappe gewonnen bei der Rallye Dakar in diesem Jahr, ist deswegen sogar in die deutsche Die Zeit hineingekommen. Das weiß ich durch Zufall, weil der Zeitredakteur mich angerufen hat als Rallye Dakar-Experten, um meine Meinung abzuhören. Also da ist schon länger etwas im Schwange in Saudi-Arabien. Die brauchen dazu auch keinen Max Verstappen. Die machen das schon selbst, auch wenn wir gerne aus der Besserwisser-Perspektive sagen, das sind ja alles die letzten Hinterwäldler und die letzten Araber und wir können das alles viel besser. Die haben sich da schon längst selbst organisiert in Saudi-Arabien. Nicht zuletzt, deswegen kommt ja auch gerade das Gerücht auf, dass sie jetzt sogar ein Formel-1-Team übernehmen möchten. Ein eigenes Formel-1-Team, muss ich auch sagen, schönen Gruß. Auch darüber haben wir, glaube ich, schon öfter mal gesprochen, du und ich. Zumindest hatte ich darüber schon mal eine Videokonferenz mit Martin Whittaker, dem ehemaligen Ford-Rennleiter, als Ford bei Stewart in der Formel 1 gewesen ist. Martin Whittaker ist mittlerweile Chef der Motorsportabteilung des Saudi-Arabischen Automobilverbandes. Der hat mir damals schon ganz klar erklärt, das erklärte Ziel von der SAMF, so heißt der Verein, ist nicht ein Autorennen auszurichten, ist nicht wie Rallye Dakar auszurichten, sondern ist ein Motorsports Valley nach englischem Vorbild in Saudi-Arabien zu schaffen. Es gibt zum Beispiel schon einen Elektroautohersteller, Rimac, deren Autos in Saudi-Arabien montiert werden. Es gibt dort Hallen, die aufgebaut werden, um genau das zu machen. Und da all das, was Martin Whittaker mir damals gesagt hat, mündete auch in der Aussage, irgendwann einmal gibt es ein Formel-1-Team aus Saudi-Arabien, aus genau diesem Motorsports Valley hinaus. Jetzt sind alle überrascht, dass plötzlich der Saudi-Prinz so und so sagt, wir wollen ein Formel-1-Team kaufen. Ja, meine Güte, wer, wenn nicht der oberste Motorsportchef von Saudi-Arabien, hat das schon vor mittlerweile 3 Jahren gesagt. Und jetzt weiß es wieder plötzlich keiner.
Also da wird noch einiges sein und die sind da sehr aktiv, definitiv. Auch dass sie so eine Aktion wie diese von Sebastian Vettel jetzt hier, die müssen ja nicht nur genehmigen, sondern die unterstützen die ja auch. Also insofern zeigt das, dass sie auf allen Ebenen in diese Richtung wirklich aktiv sind, ja.
Jetzt konzentrieren wir uns aber zuerst einmal aufs Rennen. Es ist der dritte Schlag von diesem Triple Header. Das heißt, wir haben nachher auch wieder ein bisschen mehr Luft zum Durchatmen.
Ja, es ist der dritte Schlag des Tripleheaders und da werden sich vor allem die Mechaniker drauf freuen, denn die arbeiten gefühlt jetzt irgendwie seit Wochen rund um die Uhr und sind natürlich auch schon eine ganze Weile nicht zu Hause gewesen bei ihren Familien. Ist noch ganz interessant, denn der erste Saudi Grand Prix fand im Dezember 21 statt. Danach hat der Grand Prix immer im März stattgefunden, jetzt erstmals im April. Und das bedeutet wiederum, dass die Temperaturen höher sein werden. Dazu bringt Pirelli weichere Reifen als an den ersten vier Grand Prix dieses Jahres, um eben, wie Sie sagen, mehr Strategiemöglichkeiten zu bieten und damit natürlich für mehr unvorhersehbare Action im Rennen zu sorgen. Dazu der schnellste Stadtkurs der Welt. Also ich denke, das wird spannend und interessant sein.
Und Thema Temperaturen, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt eine neue Kühlweste, die George Russell in Bahrain zum ersten Mal gefahren hat. Da gab es viel, viel Diskussionen drum, um die Einführung von eben dieser Kühlweste, weil die erste Version schlicht nicht gepasst hat. Die hat bei manchen Fahrern am Sitz gezwickt. Die hat bei manchen Fahrern verunmöglicht, dass sie richtig in die Sitzschale hineinsinken können. Jetzt gibt es ganz offensichtlich Ausbaustufe 2.0 von George Russell im Mercedes in Bahrain zum ersten Mal erprobt. Und das Ding scheint jetzt rechtzeitig zur erwartenden Hitzeschlacht in Jeddah auch tatsächlich A zu sitzen und B zu funktionieren.
Ja, wobei jetzt kommen schon Stimmen dagegen. Anscheinend hat sich Lewis Hamilton gemeldet und hat gesagt, dass er also diese Kühlwesten eigentlich gar nicht so, dass er die gar nicht so gut findet, weil es ist ja doch die Formel 1 und ein Rennen müsse hart bleiben. Schließlich sind wir die Besten der Besten unter den Sportlern, so Lewis Hamilton. Es gibt der Russell hat diese Weste ausprobiert und getestet, obwohl es eigentlich nur 27 Grad war in Bahrain. Also die soll ja eigentlich erst bei höheren Temperaturen eingesetzt werden. Und auch das hat den Hamilton überrascht, weil er sagt, also das wundert ihn, dass der Russell das gemacht hat. Aber es ist so, dass dieses Kühlsystem, und das ist auch nochmal ganz interessant, das Mindestgewicht des Autos steigt, Auto und Fahrer steigt von 800 auf 805 Kilo. Und dieses 5 Kilo Kühlsystem muss im Auto drin sein. Egal, ob das der Fahrer die Weste trägt oder ob irgendwo das eingebaut wird oder eben einfach ein 5 Kilo, was auch immer, Blei oder was auch immer verbaut wird. Aber wer eben sich gegen die Weste entscheidet, muss diese 5 Kilo eben mitschleppen.
Ich kann die Argumentation
Fünf
davon.
Kilo? Echt?
Ja, es
Fünf
kann
Kilo
durchaus
ist
sein, das
viel.
fließt ja durch während der Zeit. Es kann durchaus sein, dass da 5 Liter von dieser Flüssigkeit unterwegs sind, ja. Das ist ja
Ja.
lang, das ist ja so ein Feinripphemd quasi, was sich da
Ja, es sind
über den
48
Überkörper
Meter
regt.
lange Schläuche.
Ja, da gehen schon durchaus 5 Liter oder 5 Kilogramm durch von dieser Kühlflüssigkeit, das passt wohl.
Was machen die, wenn die mal platzen, kaputt gehen, auslaufen?
Es ist ja nun nicht so, dass die Kühlweste eine neue Erfindung sei, sondern das gibt es ja schon sehr, sehr lange, auch schon zu früheren Zeiten. Das ist jetzt einfach nur eine Sache, die zur Pflicht gemacht wird und die mit einer etwas neueren Technik ausgerüstet sein soll. Aber es gab ja früher auch schon Kühlwesten, die ausgefallen sind und die dann plötzlich wie eine Heizdecke funktioniert haben. Auch das kam ja früher alles schon einmal vor. Deswegen kann ich die Argumentation von Lewis Hamilton nicht so ganz nachvollziehen, dass er jetzt sagt, was ist das für ein Teufelszeug? Und wir sind die Besten der Besten. Das ist ja irgendwie so, als würde man sagen, die besten Fußballspieler in der Nationalmannschaft dürfen halt dann keine Schienbeinschoner tragen. Das sind ja die Besten, die müssen das abkönnen. Also.
Ja, wir werden sehen. Ich denke, es gibt ja immer mehr Regularien in den verschiedensten Ländern über Arbeitsgesundheit und vielleicht spielt das jetzt auch so ein bisschen eine Rolle hier.
Also wie gesagt, ich kann mich an Fahrer erinnern, nicht nur aus der Formel 1, auch aus der Langstrecke, denen der Schweiß auf der Stirn stand, weil die Kühlweste eben ausgefallen war und dann sogar im Laufe der Zeit zu einer Heizweste umfunktioniert worden ist. Und das soll jetzt ausgemerzt sein durch diese neue Technik. Ob das alles so funktioniert, das können wir uns dann ja gemeinsam angucken und gemeinsam erörtern nach dem großen Preis von Saudi-Arabien, den wir jetzt in Ruhe uns angucken. Danke, dass du dabei gewesen bist. Und viel Spaß beim Beobachten des Geschehens in Jeddah. Bis bald, euer Norbert Okenga.